In dieser Folge erfährst du, wie künstliche Intelligenz und Permakultur zusammenpassen. Ganz, ganz herzlich willkommen hier bei TerraMind Talks, deinem Podcast für KI und die Kunst zu leben. Ich bin Silvia und ich habe heute wieder einen ganz wunderbaren Gast, und zwar Angela Hachmeister, die ich schon eine ganze Weile kenne, allerdings eher so ein bisschen aus dem grünen Kontext sozusagen, aus dem ja auch dieser Podcast hier entstanden ist. Und Angela war mit ihren Kolleginnen von Permakultur Kollektiv auch schon mal hier zu Gast, als der Podcast noch Grüner geht immer, gesünder und smarter auch hieß. Und zwischenzeitlich hat Angela auch die KI in ihr Leben gelassen sozusagen und auch teilgenommen am TerraMind Training. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich lade sie einfach nochmal ein. Auch deshalb, weil ich dieses Prinzip der Permakultur, für das Angela sich ja auch so sehr einsetzt, so wertvoll finde, dass es einfach nochmal hier einen Platz bekommen soll. Genau. Und deshalb ganz herzlich willkommen hier bei TerraMind Talks, liebe Angela.
Ja, hallo Silvia. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ja, ganz wunderbar. Ich überlege jetzt gerade, wie wir am besten starten. Ja, vielleicht machst du trotzdem nochmal so eine ganz kurze Einführung. Was ist denn eigentlich Permakultur? Da ja jetzt mittlerweile hier doch auch mehr Menschen zuhören, die nicht unbedingt aus der grünen Branche kommen und vielleicht sich manche überhaupt gar nichts darunter vorstellen können.
Ja, es ist immer so die gefürchtete Frage, was ist denn eigentlich Permakultur? Weil Permakultur so ein komplexes und umfassendes System ist, dass man das gar nicht in einem oder zwei Sätzen sagen kann. Also ich kann sagen, was Permakultur für mich ist. Für mich ist Permakultur ein Werkzeug, womit ich Dinge gestalten kann, und zwar nachhaltig gestalten kann. Und was ich daran so schätze, ist eine Verbindung zwischen einer, ja, wie soll ich sagen, fast einem philosophischen Herangehen, also was so die Haltung gegenüber der Welt entspricht, und auf der anderen Seite ganz praktischen Werkzeugen, mit denen man zum Beispiel seinen Garten gestalten kann, mit denen man den Garten gut bewässern kann. Also einfach so Konzepte, die oft der Natur nachempfunden sind. Also es gibt so einen eher theoretischen Teil und es gibt einen ganz, ganz praktischen und handfesten Teil. Und diese Kombination, die finde ich einfach toll. Und es geht viel um Kreisläufe, es geht viel darum, Systeme zu gestalten, die sich selber erhalten. Also eine Monokultur ist das Gegenteil von Permakultur, weil man dort unglaublich viel Arbeit reinstecken muss. Jedes Jahr ist wieder der gleiche Kreislauf mit Pflügen und Aussehen. Und in einem Permakultursystem würde man die Pflanzen so kombinieren, dass man das gut plant, dass sie sich gegenseitig unterstützen und dass es dann alleine funktioniert, so wie es in der Natur ist.
Also ein echtes Konzept der neuen Zeit auch. Also du hast ja gerade auch schon den, sagen wir mal, theoretischen Überbau oder die Weltanschauung, die dahinter steckt, genannt. Und ja, vielleicht ist jetzt schon der einen oder dem anderen, die hier jetzt lauschen, so ein bisschen der Gedanke gekommen, dass es so vielleicht auch funktionieren könnte. Also wenn wir mit Kreisläufen wirtschaften und die Sachen der Natur nachempfinden, dass das Zusammenleben von, naja, was heißt Mensch und Natur, finde ich immer so doof, weil Mensch ist ja auch genauso Natur. Aber dass es einfach wieder besser funktionieren kann, wie wir uns hier auf dieser Erde einfügen. Also es hat einfach eine sehr, sehr große Reichweite, dieses Prinzip der Permakultur. Ich merke gerade, mir drängt sich da gerade eine relativ große Frage auf, weil du ja auch das Beispiel der Landwirtschaft jetzt genannt hast. Du bist ja sehr tief drin in der Permakultur. Glaubst du persönlich, dass es wirklich ein Konzept der Zukunft ist, im Sinne von, dass es auch so großflächig funktionieren kann, also dass wirklich so auch die Menschen ernährt werden können mit diesem Prinzip? Mal angenommen, es würde jetzt alle Landwirtschaft darauf umgestellt werden.
Also das ist eine Frage, die oft kommt, oder auch ein Einwand, der oft kommt, dass man auf diese Art und Weise nicht die Menschheit ernähren kann. Auf der anderen Seite gibt es gute Beispiele von Bauernhöfen, die auf der gleichen Fläche mit Permakultur mehr produzieren als umgerechnet auf großen landwirtschaftlichen Flächen. Also es gibt in Frankreich so einen, das ist so ein Vorzeige-Permakulturhof, Ferme du Bec heißt der. Und die haben das auch mal, also die haben auch mal berechnet, was sie so pro Hektar produzieren. Und der Output ist auf jeden Fall größer, weil einfach, also der Vorteil ist, dass in der Permakultur immer eine Vielfalt produziert wird und dass das gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels natürlich auch die Resilienz erhöht. Also wenn sich ein Landwirt nur auf eine Sorte beschränkt und diese Sorte durch Dürre oder Überschwemmung oder irgendwelche äußeren Einflüsse nicht gedeiht, dann hat er keinen Ertrag. Und auf einem Permakulturhof hätte er dann vielleicht 10 unterschiedliche Früchte, die er anbaut, sodass immer noch was da ist, was er ernten kann, ne? Also die Resilienz ist einfach viel größer. So. Und was natürlich ist, es ist sehr viel intensiver, was so die menschliche Arbeit betrifft. Also man kann Permakultur nicht mit Riesenmähdreschern zum Beispiel betreiben, ne? Also der Einsatz von menschlicher Arbeitskraft ist größer, das muss man sagen. Aber da wäre vielleicht auch die KI dann irgendwann am Zuge und könnte da unterstützen, ne?
Beziehungsweise, weißt du, was mir gerade für ein Gedanke kommt, ist ja der, wir sprechen ja sehr viel davon, wie viele Arbeitsplätze wegfallen würden durch KI oder werden durch KI. Es ist gar keine Frage mehr von, ob es so kommen würde vielleicht eventuell, sondern es wird so sein, dass ganz viele Arbeitsplätze wegfallen. Und dadurch haben die Menschen ja dann auch wieder mehr Zeit, eben wirklich sinnvolle Landwirtschaft zum Beispiel zu betreiben. Also es gibt ja dann auch wieder frei gewordene Human Power.
Im Grunde ja. Und das ist ja auch, also es können natürlich nicht alle Menschen das machen, aber es ist, wenn dann auch eine sehr befriedigende Arbeit, das was zu produzieren, so, ne? Und was für mich aber auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass durch die Permakulturlandwirtschaft einfach die Erde nicht zerstört wird, ne? Also ich glaube, inzwischen wissen wir alle, wie sehr die industrielle Landwirtschaft einfach unseren Boden kaputt macht. Und in der Permakultur geht es ja gerade darum, das wieder zu regenerieren, ne? Also es ist ja wirklich eine regenerative Landwirtschaft, die darauf setzt, Humus aufzubauen, das Ökosystem zu stabilisieren, was gegen den Artenschwund zu tun. Und das funktioniert auch. Ne? Also man schlägt viele Fliegen mit einer Klappe so. Und das finde ich
Ja.
auch so toll
Also da will ich
daran.
noch ergänzen für die Hörerinnen, die nicht so tief drin sind in der Nachhaltigkeit, Naturdebatte sozusagen. Es gibt eben noch diesen Unterschied zwischen der nachhaltigen Landwirtschaft. Das bedeutet, die macht einfach nichts kaputt oder nicht noch mehr kaputt, und der regenerativen Landwirtschaft, die tatsächlich dann auch wieder was aufbaut. Und da bewegen wir uns eben mit der Permakultur. Und das ist ja, also da brauchen wir gar nicht so groß nachforschen irgendwie. Das wissen wir ja alle, dass das einfach, ja, einfach nötig ist, dass wir da vieles auch einfach wieder zurückgeben.
Ja, es gibt inzwischen auch in Deutschland so erste Ansätze, so mit Agroforstsystemen, also dass auch da das wissenschaftlich begleitet wird, dass Bauern auch jetzt zwischen ihre Felder wieder solche so Art Knicks pflanzen. Ich weiß nicht, in Norddeutschland ist das so ein gängiger Begriff. Das sind so also zwischen den Feldern so Heckenstreifen, wo dann halt auch blühende Sachen wachsen. Und das hat halt auch viele positive Effekte, ne? Das ist halt ein Rückzugsort für Tiere ist, für Vögel, für Insekten, dass gleichzeitig auch Bestäuber angelockt werden und die Erosion gestoppt wird, weil der Wind sich da, also der Wind nicht so über die Felder fegen kann, ne? Und da wird auch inzwischen mit experimentiert auch. Und das sind halt so kleinere Sachen, die man auch in der konventionellen Landwirtschaft relativ niedrigschwellig umsetzen kann, ne? Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man nicht gleich sagt, so ihr müsst jetzt alles komplett anders machen, sondern ihr fangt jetzt erstmal mit kleinen Schritten an, so. Und guckt. Ja.
Ja, was machst du denn ganz konkret mit Permakultur?
Ja, also wenn man sich meinen Garten anguckt, dann könnte man sagen, dass ich viel beobachte. Also ich bin jemand, wenn irgendwelche Pflanzen auftauchen, dann gucke ich erstmal, wer bist du denn, ne? Und was kannst du, was machst du? Und in meinem Garten darf sich auch viel selber regeln. Und ich finde das immer total schön, wenn dort Pflanzen auftauchen, die ich nicht gepflanzt habe. Und das passiert ja sehr schnell, wenn man nicht immer gleich mit dem Unkrautzupfen dabei ist, ne? Dann hat man ja sehr schnell eine sehr reichhaltige Flora da. So. Und das finde ich total schön. So, ne? Also in meinem Garten wachsen sehr viele unterschiedliche Pflanzen. Ich habe eine Dachterrasse nach Permakulturprinzipien gestaltet, sodass ich jetzt dort oben auch zum Beispiel Obst ernten kann, Beeren ernten kann, eine Weinrebe gepflanzt habe und auch versuche, dieses Prinzip umzusetzen, dass die Dinge irgendwie verknüpft sind. So, ne? Also auf der Dachterrasse ist zum Beispiel eine Pergola und diese Pergola hat halt unterschiedliche Funktionen. Die dient auch als Rangstütze für den Wein, die dient als Sichtschutz, die dient als Aufhängung für ein Sonnensegel, die dient dazu, Räume einzuteilen. Ne? Also diese Multifunktionalität, die ist ja in der Permakultur auch ganz wichtig.
Ja, und vor allen Dingen auch, was so schön jetzt auch an dem Beispiel klar wird, eben, es müssen nicht nur die Funktionen unbedingt jetzt für die Erde sein sozusagen, sondern es dürfen auch mal Funktionen dabei sein, die uns unser Leben einfach schöner machen. Also ein Sonnensegel, ein Sichtschutz.
Also in einem Permakulturgarten ist der Mensch immer ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Also es geht auch darum, also man darf auch etwas erwirtschaften und man darf auch einen Ertrag erzielen in einem Permakulturgarten. So, also man ist Teil dieses Systems. So, genau.
Ja, und du nutzt es doch auch beruflich. Erzähl uns doch da mal ein bisschen mehr drüber.
Ja, ich gestalte ja Gärten und mache das auch nach den Permakulturprinzipien. Und genau, und inzwischen merke ich auch, dass viele Menschen mit Garten auf mich zukommen, weil sie genau nach Permakultur suchen. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich habe mich neulich gerade mit einer Frau kurz unterhalten, die sagte, sie macht irgendwie seit 20 Jahren, ist sie im Umweltschutz tätig und damals war dieser Begriff Permakultur noch gar nicht bekannt. So. Also sie kannte das nicht, obwohl sie auch im NABU war und sich echt engagiert hat. Und sie meinte wirklich so, jetzt kommt das langsam, ne? Und das ist irgendwie plötzlich in aller Munde so, ne? Und das freut mich natürlich total. Und ich merke das auch halt an den Nachfragen. Und ich versuche halt dann wirklich, wenn ich Menschen berate, immer darauf zu achten, dass die Pflanzen standortangepasst sind, dass die insektenfreundlich sind, dass sie, wenn es, also idealerweise auch noch essbar sind, ne? Also dass diese Pflanzen immer so mehrere Funktionen auch erfüllen. Das ist ja so eins der Grundprinzipien mit diesen unterschiedlichen Funktionen. Aber natürlich auch, dass die Leute sich wohlfühlen in ihren Gärten, ne? Also dass so die, dass die Bedürfnisse erfüllt werden. Also dass man nicht davon, dass ich die Menschen nicht frage, ja, was willst du denn in deinem Garten haben, sondern eher, wie möchtest du dich denn fühlen und was möchtest du im Garten machen und wie können wir das erreichen, ne? Und dann kommt man ganz schnell weg davon, so, ich möchte, weiß ich nicht, ich möchte einen Strandkorb oder ich möchte einen Liegestuhl, hinzu, ich brauche einen schönen Ort, wo ich mich entspannen kann, wo ich lesen kann, wo es drumherum schön ist, wo es duftet, wo ich den Vögeln zuhören kann. Ne? Und dann kann man halt überlegen, wie erreiche ich das so? Und das finde ich total, also das ist ein Garten, der zu den Leuten einfach passt so.
Ja. Und dann macht es auch Freude, ihn zu gestalten und zu pflegen, weil keine Frage, auch wenn es mit Permakultur einfacher ist, ein bisschen gestalterisch und pflegend eingreifen dürfen wir doch, weil sonst macht die Natur natürlich, was sie möchte. Und dennoch, es macht halt einfach dadurch viel mehr Spaß und dann ist es auch kein Druck mehr sozusagen, das tun zu müssen und dieser Druck eben dann vielleicht auch, oh, jetzt muss ich nicht nur den Rasen schön kurz halten, sondern jetzt muss ich auch noch für die Vögel was Schönes anpflanzen und für die Bienen was Schönes anpflanzen. Also es ist einfach so viel Druck lastet ja auf uns Menschen aufgrund dessen, was halt auch wir Menschen auf der Welt auch so angerichtet haben. Und dieses Permakulturprinzip, deswegen liebe ich es persönlich so, macht das Ganze wieder freudvoll. Also es integriert beides miteinander. Total schön. Also ich persönlich habe dich jetzt, als du so erzählt hast, mit anderen Menschen in einem Garten gesehen, wie du mit denen drüber redest, wie das alles so werden könnte und wie du dann vielleicht auch anfängst, da zu helfen, wie er dann in der Erde buddelt und so. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, wie kann da KI helfen? Beziehungsweise wofür nutzt du denn KI, wenn du jetzt ja eigentlich da sehr, sehr handwerklich und praktisch unterwegs bist?
Es gibt ja auch einen großen Teil Arbeit dahinter, ne? Also ich bin jetzt ja in deinem Kurs mit der KI in Berührung gekommen, eher so aus Neugier, ne? Was kann man dann damit eigentlich machen? Und ich wollte auch so ein bisschen meine Bedenken gegenüber der KI so zerstreuen, ne? Und gucken, was es damit auf sich hat. Und in meiner Arbeit nutze ich KI vor allem im Moment einmal in der Kommunikation mit meinen Kundinnen, ne? Dass ich so zum Schreiben von Mails und Angeboten und andererseits auch für mich persönlich zum Coachen, also was praktisch die Weiterentwicklung meines Unternehmens angeht. Also da ist für mich die KI auch sehr wertvoll geworden. Ne? Also was ich, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, wie ich sie auch für die Gartengeschichten einsetzen könnte, also für Planung oder so. Das mache ich aber noch nicht. Ne? Also im Moment ist die KI eher so in meinem Büro zu Hause und nicht im Garten. Vielleicht kann man das so sagen. Ja.
Ja, es gab ja da jetzt gerade ein sehr schönes neues Update im ChatGPT, wo es jetzt auch möglich ist, Fotos quasi hochzuladen und zu sagen, jetzt pflanz mir da mal irgendwas ein und dass das auch fotorealistisch dann möglich ist und echt ziemlich gut aussieht. Das ist ja mit Sicherheit was du ganz wunderbar einsetzen kannst, um deinen Kundinnen und Kunden da auch dann schon noch mehr Lust drauf zu machen, wie das vielleicht dann danach aussehen kann.
Ja, es geht natürlich viel um Visualisieren, ne? Zeigen, wie könnte der Garten werden, ne? Dass man wirklich diese Vision hat von dem Garten, ne? So, und auch wenn man es nicht gleich alles umsetzt, dass das Ziel irgendwie da ist. Wie soll es irgendwann mal werden, ne? Und dann Schritt für Schritt halt in die Richtung gehen. Ja, ich bin, was das angeht, ja wirklich noch total oldschool, ne? Ich habe irgendwie mein Zeichenbrett und meine Stifte und zeichne die Pläne. Also ich bin da wirklich noch auf der altmodischen Weise unterwegs oder auf die altmodische Weise. Und da würde ich, das ist auch, das bin ich. Ich zeichne gerne mit der Hand so. Und ich kann mir vorstellen, dass diese KI-Bildmöglichkeiten, dass ich die als Ergänzung nutze. Und dass es wirklich Spaß macht, damit auch zu experimentieren. So, ich habe im Moment, bin ich so viel im Garten, dass ich noch keine Zeit hatte, mir das in Ruhe anzugucken. Ich glaube, das ist dann eher wieder was für die Zeit, wenn im Garten nicht mehr so viel los ist. Ne, weil das ist ja auch immer, also man muss sich da ja dann auch so rein vertiefen, finde ich. Ne? Also mir geht mir zumindest so, dass ich dann auch Zeit brauche, mich darauf einzulassen, ne, um sowas auszuprobieren. Aber es ist natürlich, das ist natürlich super. Also ich habe das auch schon gemacht, dass ich teilweise Fotos genommen habe und dann darüber gezeichnet habe. Und das könnte ich mir dann ja sehr vereinfachen, ne, wenn ich sowas nutze.
Ja, wobei natürlich das, was du gerade gesagt hast, das ist auch wieder so wichtig. Es macht dir total Freude, mit der Hand zu zeichnen. Und mit Sicherheit ist es auch für die Kunden, also für viele zumindest, manchen ist es vielleicht egal, aber ich kann mir vorstellen, für viele ist das auch ein super Gefühl, dass ein Mensch da sitzt und wirklich mit Stiften was für sie erschafft. Das fühlt sich ja ganz anders an, als wenn ich da so ein KI-Bild vorgelegt bekomme. Und wenn sich dann beides auch noch miteinander ergänzt, sodass ich dieses Gefühlvolle von der Zeichnung habe und dann aber gleichzeitig auch wirklich sehen kann, wie wird das denn eventuell aussehen, wenn wirklich ich habe jetzt das mit meinem Hauseingang so gemacht, wo ich neue Beete angelegt habe, mir dann einfach mal anzeigen lassen, wie sieht es denn aus, wenn da was wächst. Und das motiviert halt einfach total, da dran zu bleiben. Das beides zu kombinieren, stelle ich mir auch echt richtig gut vor.
Ja, ganz genau. Das ist für mich auch in der KI so der Weg, dass ich wirklich genau gucke, was wähle ich für mich aus? Also was ist wirklich, also dass ich mich nicht so überwältigen lasse von den vielen Möglichkeiten, sondern wirklich bewusst sage, das hilft mir. Und das mache ich lieber weiter so, wie ich es immer gemacht habe oder wie es eher mir so entspricht. Ne? Also das ist für mich auch so ein, ja, wie soll ich sagen, verantwortungsvoller Umgang mit dieser KI. Ne? Weil ich ja auch gemerkt habe, wie verlockend es ist, diese ganzen Möglichkeiten auszuschöpfen, so. Na, und dass es wirklich wichtig ist, da auch ja zu entscheiden, ne? Was brauche ich so? Also das war für mich so eins der Dinge, die ich auch bei dir im Kurs echt gelernt habe. So da ganz bewusst mit umzugehen und irgendwie so den Hut aufzubehalten und sich nicht von diesen tausend Möglichkeiten so ja irgendwie überwältigen zu lassen, ne? Ja.
Du hattest ja vorhin angesprochen, du hattest ziemliche Widerstände und Bedenken gegenüber von KI. Kannst du dich noch erinnern, was das konkret war, was dich da am meisten so abgehalten hat?
Ja, einmal natürlich so die, was so Sachen wie Fake News, veränderte Bilder, also KI-generierte Bilder, die falsche Sachen darstellen. Jetzt inzwischen kann man auch die Stimmen nachahmen für so Enkel-Trick-Anrufe. Halt diese ganzen Möglichkeiten, die KI zu missbrauchen für unlautere Dinge oder für politische Einflussnahme, für Propaganda. Das ist für mich ein ganz großer Punkt gewesen, der natürlich auch nicht ausgeräumt ist. Und auf der anderen Seite war es auch so ein bisschen so, ja, so dieser, wie soll ich sagen, so dieser Ehrgeiz. Es kann doch nicht sein, dass die KI bessere Texte schreiben kann als ich. Ne? So ein bisschen so eine Empörung, so, ne? Nee, ich bin doch, also ich muss es doch irgendwie besser können, so.
Ja, also du bist ja auch noch Journalistin, in deiner ersten Ausbildung sozusagen, und da bist du natürlich darüber ganz direkt von diesem, von dieser Gefahr sozusagen betroffen, dass vieles von dem ersetzt wird, was du als Journalistin eben mühsam gelernt hast sozusagen. Wie ist denn dahingehend, also du hast schon gesagt, diese Ängste bezüglich Fake News und sowas, die sind vermutlich nicht nur nicht ausgeräumt, sondern wahrscheinlich sogar noch größer geworden, weil du ja jetzt selber weißt, wie schnell und einfach wir das lernen können und selber einfach auch anwenden. Wie sieht es denn in Bezug auf die Sache mit dem Journalismus zum Beispiel aus? Wie hat sich da deine Sichtweise gewandelt?
Also es gab gerade so eine italienische Zeitung, die haben einen Monat lang, glaube ich, jeweils einen Teil ihrer Ausgabe von KI erstellen lassen. Die haben das aber auch ganz offensiv kommuniziert, so als Experiment. Und da fand ich es ganz interessant, dass die als Fazit gesagt haben, es gibt Sachen, die kann die KI einfach nicht. Also die KI kann nicht sozusagen investigativ recherchieren, weil die ja nur auf das zugreift, was schon irgendwo ist. So, ne? Und die KI kann keinen Humor, sagten sie. Und die KI kann nicht diese Einordnung treffen, die Journalisten eintreffen können. Und das fand ich sehr beruhigend so. Und das ist auch dieses Empfinden, was ich auch hatte, auch schon, ich glaube, wir hatten im Kurs auch schon mal drüber gesprochen, dieser Funke, der dann manchmal in den Texten fehlt. Ne? So dieses wirklich auch der persönliche Schreibstil, so den man hat. Also das fehlt so ein bisschen. Und für mich persönlich haben da ganz guten Umgang jetzt gefunden, nämlich dass ich die Texte schreibe selber und dass ich dann aber mit Hilfe der KI die Texte redigiere, also dass die KI praktisch meine Lektorin ist und sich die Texte anguckt und mir nochmal Tipps gibt und dann strukturiere ich nochmal um oder ändere Sachen auch nicht, weil ich denke, nö, meins finde ich schöner. Und das hilft mir sehr, so, ne, diese Art von Lektorat nochmal zu bekommen. Und das mache ich auch nicht nur mit Texten, das mache ich auch bei Mails und Angeboten. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen.
Also, dass du es ja auch erstmal selber schreibst und dann nur überarbeiten lässt.
Genau. Also was ich auch noch mache, dass ich mir teilweise ein bisschen so eine Struktur geben lasse oder dass ich sage, ja, ich möchte jetzt über das und das Thema schreiben und habe die und die Aspekte, fällt dir noch was ein, was vielleicht noch wichtig ist so. Ne? Also ich lasse mich unterstützen.
Hört sich ziemlich gut an. Lass uns nochmal zu dem anderen Bereich zurückkehren, zu den ja, Missbrauchsmöglichkeiten von KI. Also, ich habe ja schon gesagt, dass vermutlich deine Angst jetzt da nicht unbedingt kleiner geworden ist, weil es ist einfach Fakt, dass es so ist und dass es vor allen Dingen für jeden mittlerweile machbar ist. Also, wie jetzt zum Beispiel diese neue Bildgenerierung von ChatGPT rauskam, da war es wohl auch die ersten 2 Tage, habe ich gehört, ich habe es selber nicht getestet, war es sogar möglich, zum Beispiel Politiker, also berühmte Menschen des öffentlichen Lebens, in irgendwelchen kompromittierenden Situationen abbilden zu lassen, was auch wirklich sehr, sehr realitätsnah ja möglich ist. Da hat ChatGPT oder OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, mittlerweile einen Riegel vorgeschoben. Das funktioniert nicht mehr. Aber dennoch gibt es natürlich mit jedem Update wieder die Möglichkeit, da so Schlupflöcher zu finden. Also diese Gefahr, die ist einfach da. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Hast du dennoch, dadurch, dass du dich jetzt selber so intensiv damit befasst hast und weißt, was die Möglichkeiten sind und wie es auch funktioniert, hat sich an deinem Empfinden dahingehend was verändert?
Also ein Gedanke ist, dass ich mir sage, ich nutze die KI trotzdem und gerade deswegen. Und zwar, um so ein Gegengewicht auch zu bilden, ne? Warte mal ganz kurz. So, Frosch weg, hoffe ich. Genau, also ich finde es wichtig, dass auch die Menschen, die vorhaben, was Gutes zu tun und die Welt lebenswerter zu machen, die KI genauso nutzen, wie die Schlechtes im Sinn haben. Und für mich ist das deswegen auch ein Grund, mich damit auseinanderzusetzen und die KI auch einzusetzen, ne? So als Gegengewicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch komplett naiv, denn was ich auch festgestellt habe oder was mir auch klar geworden ist, dass das so ein Riesenbereich ist und dass ich immer nur auch ganz wenig eigentlich weiß, ne? Von dem, was KI eigentlich bedeutet. Das haben wir ja im Kurs auch immer gemerkt, ne? Wie schnell Updates kommen und wie schnell sich wieder was geändert hat und dass es wieder neue Möglichkeiten gibt, ne? So, also ich versuche jetzt, die KI für mich gut zu nutzen und ich bin immer ganz höflich und freundlich und denke, vielleicht ist das ja, kann ich ja irgendwie so einen kleinen Einfluss auch darauf haben, ne? Wobei, was mir auch noch so ein bisschen Sorgen macht, dass das jetzt auch schon wieder so in so ein Monopol geht, ne? Dass eigentlich alle ChatGPT nutzen, was ja auch eine amerikanische Firma ist. Und dass es echt gut wäre, auch nochmal so ein europäisches System zu haben. Ja, also das finde ich auch so ein bisschen, das ist jetzt wieder so wie Google oder Amazon, so ein Monopol so ein bisschen. Und alle nutzen halt fast alle nutzen ChatGPT. Na, das macht mir auch so ein bisschen Sorgen.
Ja. Wobei da, wie soll ich das ausdrücken, da hat für mich KI tatsächlich auch so ein bisschen eine Sonderrolle, weil in dem Moment, wo wir es anfangen, so zu nutzen, wie wir das jetzt tun, also wirklich für unsere gute Sache, dann macht es eigentlich keinen großen Unterschied, weil wir nutzen es verantwortungsbewusst. Uns ist klar, dass da ein sogenannter Bias, also eine Beeinflussung sozusagen drin ist, dadurch, dass es eben eine Firma ist, die natürlich auch Kooperationen, zum Beispiel hat OpenAI, soweit ich weiß, mit dem Springer Verlag eine Kooperation. Das heißt natürlich, wenn wir da Recherche machen, ist es vermutlich auch von den Inhalten irgendwie stärker gefärbt. Wenn wir das allerdings uns bewusst machen und uns das klar ist und wir das mit einbeziehen in die Arbeit damit, dann können wir das dabei viel leichter wie sozusagen ausblenden als jetzt vielleicht bei Google, wo uns halt einfach nur bestimmte Anzeigen angezeigt werden und wir gar nicht die Möglichkeit haben, da großartig drumherum zu kommen sozusagen. Außer wir nutzen dann eben ein anderes Tool, was weiß ich, lieber die Suchmaschine Ecosia und nehmen eben hin, dass die Ergebnisse vielleicht nicht ganz so gut sind oder es einfach nicht so komfortabel ist zu nutzen. Und bei KI-Tools, also insbesondere jetzt ChatGPT, sehr viel mehr kenne ich ja jetzt auch nicht. Also ich nutze ja auch nur einige wenige Tools, die mir wirklich richtig viel bringen. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir es auf eine Art und Weise nutzen können, sodass wir zumindest uns selbst nicht beeinflussen lassen auf eine negative Art und Weise. Natürlich unterstützen wir die Firma so ein bisschen dadurch, dass wir es eben nutzen und vielleicht auch was dafür bezahlen. Aber ja, da ist eben die Frage, nutzen wir dann lieber irgendwie, also es gibt ja nur ein europäisches Tool, das überhaupt irgendwie nennenswert ist, nämlich Le Chat heißt es, glaube ich, oder Le Chat. Ich weiß jetzt nicht, ob die Katze oder der Chat ist, weiß ich nicht genau. Aber das hat halt einfach nicht die gleiche den gleichen Impact wie ChatGPT. Also da ist die europäische Forschung leider einfach hinterher. Aber es ist total gut, dass du es nochmal ansprichst, weil es ist einfach total wichtig, dass wir da so achtsam damit sind und auch wirklich wissen, was läuft da so ein bisschen im Hintergrund. Die große Gefahr ist halt, wenn diese Tools immer mehr irgendwo einfließen, wie ja jetzt zum Beispiel auch die Meta-AI mittlerweile bei WhatsApp einfach mit angezeigt wird und jeder einfach da drauf tippen kann, da ist die Gefahr natürlich viel größer, dass wir dann da auch in eine Richtung gedrängt werden. Also total wichtig, dass du das ansprichst.
Also das irritiert mich auch immer noch komplett, dass jetzt überall, egal was man macht, immer auf einmal jemand sagt, hallo, ich bin auch noch da, nutze mich. So, weil ich, ne, weil man das gar nicht, also man muss immer sagen, nein, so, ne? Und das ist so,
ja,
mich stört es, dass ich da nicht mehr, oder dass ich dann immer das ablehnen muss, so, ne? Dass ich nicht gefragt, also dass ich immer gefragt werde, so. Und wenn ich ChatGPT nutze, dann ist es ja meine Entscheidung. Und ich mache es aktiv so. Ja. Ja, ich habe da manchmal so, so die Befürchtung, dass dann auf einmal jemand das abdreht und dass dann alle meine Sachen weg sind, so, ne? Oder weißt du, dass jemand sagt, nee, jetzt ja, kriegt der Europäer das nicht mehr oder so, ne? Also es ist ja, man hat ja inzwischen das Gefühl, dass alles möglich ist, so, ne? So im Umgang der Länder untereinander. Und das ist halt auch noch so eine. Ja, so eine Schwachstelle, die dann einfach da ist, wenn man sich, also wenn wir uns jetzt davon abhängig machen, von diesem einen System.
Ja, absolut. Also das habe ich mir auch schon manchmal jetzt überlegt, wie auch meine tägliche Arbeit aussehen würde, wenn von jetzt auf gleich, ob mir eher beschließen würde, für Privatpersonen in Europa ist es nicht mehr verfügbar. Das wäre schon ganz schön hart. Ich meine, es wäre natürlich möglich, dann das Wissen, das wir uns jetzt in Bezug auf ChatGPT angeeignet haben, auch auf ein anderes Tool zu übertragen. Aber es ist dann natürlich wieder einfach was ganz anderes. Man macht sich schon abhängig. Ja. Es ist wichtig, das bewusst zu haben.
Auf der anderen Seite wickelt ein ChatGPT ja auch so ein bisschen um den Finger, ne? Also man wird, also das finde ich ja, also das war für mich auch so eins der Sachen, die mich überrascht haben, dass der Austausch mit dieser KI so menschlich ist. Ne? Also, dass es gar nicht so ist, dass man sich so auf so einem technischen, wie mit Google, dass man halt irgendwas eingibt und also eine ganz andere Ebene so, ne? Und, und bei der KI kann man fast so den Eindruck bekommen, man redet irgendwie mit einer Freundin oder einer Kollegin. Und das finde ich auf der einen Seite total toll, auf der anderen aber seid aber auch irgendwie so ein bisschen verführerisch, dass, ja, weiß nicht, dass man so eingewickelt wird irgendwie. Also ich bin da immer so ein bisschen misstrauisch. Ne? Ich finde es einerseits toll und andererseits denke ich ja, nee, Vorsicht so, ne? Ja.
Ja, also ich glaube, das ist auch total wichtig, weil dieses Eingewickeltsein, das führt ja unter Umständen auch dazu, dass wir einfach viel mehr Zeit vor der Kiste verbringen, als wir es normalerweise tun würden. Und dann vielleicht auch eben nicht mehr, wie jetzt in deinem Fall, mit Zettel und Papier irgendwie unseren eigenen Ideen nachgehen, sondern uns total drin verlieren, uns irgendwie Ping-Pong-Bälle mit ChatGPT hin und her zu werfen. Und da braucht es einfach wirklich ganz viel eigene Bewusstheit und auch kritisches Denken und Misstrauen finde ich auch gar nicht so unangebracht an der Stelle, wie du das gerade genannt hast, um dann da ja nicht sich so zu sehr reinziehen zu lassen.
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, den Hut aufbehalten in dem ganzen, in dem ganzen Austausch, ne? Dass ich diejenige bin, die ja, dass ich mich nicht so überwältigen lasse von dem, was alles rauskommt, sondern dass ich sage, wo es lang geht, so. So fühlt es sich irgendwie an, ne? Dass das so das Ziel sein muss.
Ja, wenn jetzt einige sagen, sie haben dir total gern gelauscht und sie würden von dir gerne noch mehr über das Thema Permakultur erfahren, weil das eben was ist, was, ich meine, gut, da können wir natürlich ChatGPT auch fragen mittlerweile, was ist denn Permakultur und erzähl mir das mal ein bisschen. Es macht aber nicht so viel Spaß, wie dir zu lauschen. Was gibt es denn so für Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu kommen und da mehr drüber zu erfahren?
Also ich habe ja zusammen mit sechs anderen einen Permakulturverein gegründet, das Permakulturkollektiv. Und wir bieten Workshops an zum Thema Permakultur. Und Die machen, also wir sitzen in Hamburg und natürlich sind viele unserer Angebote dann in Hamburg, aber wir machen auch Online-Workshops zweimal im Jahr, eher so im Winterhalbjahr. Also der nächste wird jetzt wieder im Oktober oder November starten, das ist noch ein bisschen hin, aber so vielleicht für den Hinterkopf. Und das Tolle daran ist halt, dass man in einer wirklich kleinen Gruppe ist, meistens so 6 Leute, und dass da einfach ganz viel Austausch ist. So, und dass es halt nicht so ist, man liest sich ein Buch durch oder guckt sich im Internet was an, sondern man ist wirklich in einer Gruppe und kann sich auch gerade über die Werte der Permakultur austauschen. Man kann an seinem kleinen Projekt arbeiten, das den anderen erzählen. Und es gibt also so eine Mischung zwischen Input, Methoden lernen und ganz viel sich austauschen und in kleinen Gruppen arbeiten und sich Feedback holen und so. Also das ist jetzt, glaube ich, das, was für Zuhörerinnen jetzt am wertvollsten ist. Außer sie wohnen in Hamburg. Denn wir bieten auch Workshops so vor Ort an oder auch mal Vorträge zu insektenfreundlichen Gärten. Also wir haben eine Homepage, www.permakulturkollektiv.de. Ich glaube, das hast du dann, wirst du dann ja auch mit aufnehmen, ne? In deiner
Ja, verlinke ich
Podcast-Beschreibung.
natürlich in der
Genau.
Beschreibung.
Und da finden sich auch alle Angebote dann. Ja, und als Gartengestalterin bin ich dann in Hamburg und Umgebung tätig und helfe dabei, den Garten zu einem Permakulturgarten zu machen.
Das verlinke ich
Ja.
natürlich auch da deine Webseite mit in der Podcast-Beschreibung.
Ja, das ist schön.
Ja, liebe Angela, das war ein sehr spannender Einblick, vor allen Dingen auch im Hinblick eben darauf, dass du ja was ganz anderes, also dass dein Hauptjob ja sozusagen nicht am Computer stattfindet. Und natürlich auch dein Einblick aus der Sicht einer Journalistin war total spannend. Jetzt würde ich dir gerne nochmal das Wort übergeben für so eine letzte Botschaft, wie soll ich sagen, so in die Richtung vielleicht, weil es ist ja doch relativ viel Hoffnungslosigkeit im Moment so im Feld, in Anführungszeichen, und viel Angst hinsichtlich der Umweltzerstörung, hinsichtlich auch KI vor allen Dingen, was da noch alles auf uns zukommen wird. Hast du irgendwie ein paar hoffnungsvolle Gedanken noch für uns zum Schluss aus deiner Sicht und vielleicht auch aus Permakultursicht?
Also, was mir persönlich hilft, ist, mich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Und ganz wichtig ist auch, also wir neigen oft dazu, jetzt so uns so aufzuregen und uns gegenseitig zu erzählen, wie schrecklich alles ist. Aber das bringt ja nichts so. Und ich finde, wenn man dann den Schritt tut, was gemeinsam zu machen, einfach sei es irgendwie im Garten zu buddeln oder sich auszutauschen oder Ideen zu entwickeln, also dies ins Tun kommen, das hilft ungemein. Und dann ist so dieses Gefühl der Machtlosigkeit einfach weg. Also das ist so mein Tipp, ne? Aus dieser Aufregungs- und sich irgendwie Beschweren-Spirale rauskommen, ins Handeln kommen und vor allen Dingen sich Menschen suchen, die genauso ticken. Und nicht so viel Nachrichten zu gucken. Was mir auch sehr schwer fällt, aber so wirklich sich Freiräume zu schaffen, wo man sich mal ganz bewusst nicht damit auseinandersetzt, ne, um dieses Chaos im Kopf dann nicht zu bekommen. Was ich kenne das auch, ne, dass man dann auf einmal so echte Panik kriegt. Und das sind die Sachen, die mir dann helfen. Ja, und da ist Permakultur super für, ne, weil es da ja ganz viel um Gemeinschaft geht und um dieses Regenerative.
Hey, wie schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Also, wenn ich nicht schon so und so schon immer Lust drauf hätte, im Garten zu arbeiten, dann hätte ich sie bestimmt bekommen bei diesem Gespräch. Und falls es dir auch so geht, dass du ja nochmal so richtig noch mehr Lust bekommen hast, dich in der Natur zu bewegen, dich mit der Natur zu befassen und da wirklich Zeit zu verbringen, dann macht es vielleicht Sinn, dich auch mit künstlicher Intelligenz zu befassen, um dir so einfach noch mehr Freiräume dafür zu schaffen, in der Natur dich zu bewegen, in der Natur vielleicht auch zu gestalten, deinen Garten zu gestalten. Und wenn du KI auch noch so nutzen willst, dass sie dir wirklich Freiräume verschafft und nicht im Gegenteil dich noch mehr stresst oder dich von dir selbst entfernt und von deinem Herzensweg entfernt, dann ist natürlich das TerraMind-Training super gut für dich geeignet, wo ja auch Angela gelernt hat, wie sie künstliche Intelligenz genau so nutzen kann, dass es ihr entspricht und dass das, was rauskommt, ja, noch besser ist als vorher und sie zugleich mehr Zeit hat für das, was ihr wirklich Freude macht. Und wenn dich das auch interessiert, dann schau mal in die Podcast-Beschreibung rein. Da findest du den Link zur Beschreibung vom Terramind-Training und dort kannst du dann auch dir ein kostenfreies Kennenlerngespräch mit mir buchen, das KI-Klarheitsgespräch, in dem wir dann gemeinsam hinschauen, ob dein Alltag und dein Arbeitsalltag vor allen Dingen so aussehen, dass künstliche Intelligenz da einen Mehrwert bietet und im Hinblick darauf dann auch das Terramind-Training für dich geeignet sein könnte. Genau, und in der Podcast-Beschreibung, da findest du natürlich auch die Kontaktdaten von Angela, falls du mehr über Permakultur erfahren möchtest. Am nächsten Freitag wird es hier in Terramind Talks auch wieder ein Interview geben, und zwar mit der wunderbaren Katharina Rufus, die Coachin für krebsgesunde Frauen ist. Und auch das hat natürlich wieder ein bisschen was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Es wird also wieder spannend und ich freue mich riesig, wenn du wieder einschaltest. Bis dann.